Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, was ihr heute bekommt, ist unser Weihnachtsgeschenk an euch. Also eine Extra-Folge, ganz einfach so, außerhalb unseres Rhythmuses, beziehungsweise zusätzlich zu unserem normalen Rhythmus hier. Und wir wünschen euch fröhliche Weihnachten und hoffen, dass ihr diese Feiertage gut durchstehen könnt, wenn sie für euch so stressig sind wie für mich mit Familienbesuchen und allem. Und dass ihr ein paar erholsame Momente findet und vielleicht ja auch dabei in den Genuss dieses Podcasts kommt. Was ihr hier gleich hören könnt, ist die erste Folge aus unserer aktuell laufenden Kampagnenstaffel, die sonst nur für unsere UnterstützerInnen zugänglich sind, die dann in dem exklusiven Feed hören können. Wir haben uns aber gedacht, diese Kampagnenstaffel, die interessiert bestimmt auch ein breites Publikum und die ist auch so ein bisschen cozy. Die ist nicht ganz so informativ, wie es unsere üblichen Podcasts sind, bei denen es ja viel darum geht, dass man auch etwas über das Spiel lernt und die Zivilisation besser kennenlernt oder sich mit der E-Sport-Szene auseinandersetzt. Hier geht es um das, was das Core-Game eigentlich ist für die meisten Menschen da draußen, nämlich das Kampagnenspiel. Und auch das, womit wir aufgewachsen sind. Also werden wir uns in der Zukunft immer mal wieder so eine Kampagne rausnehmen und dort Mission für Mission in den Folgen darüber sprechen, wie es uns ergangen ist. Wir sind mittlerweile schon mit der dritten Mission aus der Kampagne, die wir jetzt gerade besprechen, von der ihr jetzt die erste Folge hören könnt, sind wir durch. Und es folgen noch ein paar Folgen, bis dann die Kampagne abgeschlossen ist. Diese Folgen werden höchstwahrscheinlich so im Januar erscheinen. Die Kampagne, um die es sich dabei handelt, ist eine ganz neue Kampagne, die mit gerade dem neuesten DLC erschienen ist und in der wir in die Rolle von Tamar, einer georgischen Königin, schlüpfen werden. Es hat sich in den ersten drei Missionen bislang herauskristallisiert, dass Felix und ich sehr unterschiedliche Zugänge zu diesen Kampagnenmissionen haben, was bei uns zu ein wenig Reibereien und lustigen Momenten geführt hat. Und ich hoffe, dass das auch schon in dieser ersten Folge so ein klein wenig herauskommt und ihr viel Spaß damit haben werdet. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hey, das hat Spaß gemacht, ich möchte jetzt natürlich wissen, wie das Ganze weitergeht, dann könnt ihr natürlich zu UnterstützerInnen werden und damit auch ein kleines Weihnachtsgeschenk an uns geben. Das bleibt euch aber selbst überlassen. Am besten hört ihr jetzt erstmal diese Folge und überzeugt euch selbst davon. Vielen Dank, dass ihr uns im Jahr 2023 so fleißig gehört habt. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und das spannende Programm, das wir dann bieten werden. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Tamars Geschichte. Felix, hier sitzen wir. Du und ich. Und im Moment 49 andere Menschen, die uns unterstützen. Wie schön.
So viele, das kommt mir immer noch sehr unrealistisch vor, gewissermaßen. Mhm. 49 ist einiges. Wenn man die da so, stell mal vor, du hast sie so vor dir sitzen. 49 ist gar nicht mal so wenig.
Das ist mehr, als ich üblicherweise in meinen Seminaren habe. Das ist schon eine halbe Vorlesungsgröße.
Ja, und die sind nicht freiwillig da.
Naja, das stimmt gar nicht. Wir haben keine Anwesenheitspflicht mehr. Die müssen nicht kommen.
Ach krass, okay, das wusste ich gar nicht.
Mhm. Ja, wurde abgeschafft.
Aber sie geben dir kein Geld. Nicht direkt jedenfalls.
Das nicht, dafür der Staat. Wir sind hier versammelt in unserer illustren Runde, weil wir heute uns auf eine historische Kampagne begeben. Das wird die erste Folge aus der Staffel zu den Georgiern, der brandneuen Kampagne. Wir haben uns gedacht, als erste Staffel bietet es sich doch mal an, was ganz Neues zu machen.
Genau, und da haben wir uns einfach für die Georgier entschieden, weil, keine Ahnung eigentlich so warum, wir hatten so ein bisschen überlegt und dann hattest du gemeint, ja, irgendwie ist das die Zivilisation, die du ein bisschen spannender findest und mir war es herzlich egal und so sollten es die Georgier sein und wir haben einfach mal drauf losgespielt heute, beide die erste Mission, darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden.
Ich glaube, dir war das komplett egal. Und ich habe einfach nur entschieden ich finde die Unique Unit der Georgier noch ein bisschen cooler als die der Armenier. Das war alles.
So werden hier Entscheidungen getroffen.
Was weißt du über die Georgier? Ich musste mit Erschrecken feststellen, dass ich einfach so gar nichts über die weiß.
Ich musste mit Schrecken feststellen, dass du nicht mal wusstest, wo das Land ist. Da war ich den Schritt voraus. Aber ansonsten weiß ich tatsächlich auch nichts. ist sehr hügelig da.
Ja, genau. Gut, das hätte ich vermutet, nachdem ich dann herausgefunden habe, wo sich Georgien findet. Nicht so. Aber ich habe, weil ich so gar nichts über dieses Land oder seine Geschichte oder Kultur weiß, auch eine komplette Offenheit gegenüber dieser Kampagne. Also da hätte jetzt alles sein können, ne? Die hätten nomadischer Stamm sein können oder ein hochentwickelter, zentraler Kulturstandard aus diesem kaukasischen Raum. Also nichts davon hätte mich überrascht.
Mhm. Ja, das stimmt. Ich habe für diese ganzen Sachen aus diesen eher absurderen Ecken, sage ich mal, wo man jetzt als Zentraleuropäer nicht so den Bezug hat, immer so ein paar ganz grobe Vorstellungen, wie es da ungefähr aussehen könnte, aus dem Aufeinandertreffen mit diesen Völkern aus diversen Paradox-Spielkampagnen, insbesondere aus Europa Universalis. Und damit hört es bei mir aber auf. Also ich weiß dann daher so ungefähr, in welche Kulturgruppe die fallen, ob die jetzt, wie du gesagt hast, eher nomadisch sind oder eher nicht. Und das war's dann aber.
Na gut, dann nutzen wir die Stärke des Spiels und lassen einfach mal das Spiel, das Setting setzen. Hören wir doch einfach mal gemeinsam rein.
Ihr habt mich dort, wo ihr mich wolltet, Ogudei Khan. Nach all meinen unerhörten Gebeten knie ich nun vor euch. Ich sollte mich glücklich schätzen, so lange überlebt zu haben. Aber ich kann nur daran denken, was hätte sein können, bevor die Träume von meinem Königreich durch ein Gemetzel gedämpft wurden. Es ist grausam, dass ich euch nun mit einer Geschichte fesseln soll, damit ihr nicht eure Pfeile auf unsere Brust abfeuert. Aber um meinetwillen und meiner Berater will ich, Königin Rusudan von Georgien, es versuchen. Ihr Mongolen, seht mein prunkvolles Gewand und glaubt, dass wir Georgier nie Not kannten. Aber in Wahrheit ist unser Ursprung so bescheiden wie jener eines Kriegsherrn, der nie kämpfte. Unser Königreich liegt am Scheideweg zweier Welten, dem byzantinischen Westen und dem persischen Osten. Seit Generationen lebten wir im kriegsgebeutelten Schatten von Imperien, die auf allen Seiten der uns umgebenden Berge konkurrieren. Unter der Führung meiner Mutter Tamar wurde Georgien jedoch schließlich zu einem eigenständigen Reich. Anfangs war Tamar lediglich Mitregentin ihres Vaters, der hoffte, sein einziges Kind darauf vorzubereiten, den Thron zu erben. Zur Inspiration wandte sich die junge Erbin an ihren Urgroßvater, David den Erbauer. Sie widmete sich der Aufgabe und erlernte jede öde Einzelheit, die die Herrschaft eines Königreichs beinhaltet. Doch als ihr Vater starb, fand sie sich inmitten eines politischen Spiels wieder, auf das sie nichts hätte vorbereiten können. Erschüttert von der strengen Herrschaft ihres Vaters, beraubten die adligen Asnauri an ihrem Hof sie ihrer Kräfte, bevor sie diese ausüben konnte. Um ihre Ziele zu erreichen, zwangen sie sie, einen abgesetzten russischen Prinzen namens Juri zu heiraten, der schwor, sie im Zaum zu halten, während die Asnauri die Autorität der Krone schwächten. Tamar stieß allerorts auf Widerstand. Ihr blieb nichts übrig, als nach Armenien zu reisen. Dort bat sie ihre einzigen Verbündeten am Hof um Hilfe, die Gebrüder Sakarian.
So, also wir befinden uns am Ende des 12. Jahrhunderts und Georgien ist ein Land, das inmitten seiner Blütezeit und Eigenständigkeit steht. Und die Protagonistin, das ist diese Tamar, ist nach dem Tod ihres Vaters zur Königin geworden. Aber der georgische Adel hatte darauf irgendwie keine Lust, hat sie dann zur Heirat gezwungen. Die sollten dann irgendwie so einen russischen Prinzen heiraten. Den habe ich mal nachgeschlagen, Felix. Von dem ist ein bisschen was überliefert. Allem voran, dass der scheinbar moralisch ziemlich niederträchtig war und trunksüchtig. Das war nicht ein Klischee ist.
Oh, echt?
Es ist jedenfalls kein Wunder, dass die Tamar den nicht aushalten wollte. Die haut deshalb auch ab in den Süden. Ist ja eigentlich die rechtmäßige Königin Georgiens und wird jetzt also Richtung Armenien fliehen. Armenien ist südlich von Georgien und verbündet sich da mit diesen zwei armenischen Brüdern, die dann auch ihre Freunde sind.
Die Geschichte wurde erzählt, wenn ich das richtig gesehen habe, ja, aber nicht von der Tamar selber, sondern von ihrer Tochter, oder?
Tochter, genau, ja, so ist das.
Ja, und der erste Mann, den sie da hatte, das war der Juri. Und
das ist der Prinz, das ist der russische Prinz.
Genau. Aber mit dem war sie doch schon verheiratet.
Ja, mit dem musste sie heiraten, genau, weil die Adligen sie dazu gezogen haben, ja.
Okay, dann sind wir da gleich auf vorrangig.
Mhm. Also, ich muss auch sagen, das klingt natürlich wahnsinnig unsympathisch, ne, wenn da die Königin gezwungen wird, so einen russischen Prinzen zu heiraten. Der kann ja schon nicht nett sein. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Der begegnet einem in der Kampagnenmission, die wir spielen, ja nicht wirklich persönlich, aber der ab und zu lässt er ja mal was verlautbaren. Und jedes Mal, wenn ich den gehört habe, habe ich auch schon gedacht, ach komm, jetzt halt's Maul. Du gehst mir echt auf die Nerven.
Die waren aber alle ein bisschen nervig, also die Gegner in dieser Kampagnenmission, fand ich. Vor allem der eine wieder, oh, ich habe jetzt Lust zu plündern. Ja, komm halt.
Ja, es sind nette Leute, ne? Die kündigen an, dass sie gleich kommen werden.
Ja, und auch die Verbündeten, die man da bekommt, das fand ich so, wie die sich vorgestellt haben. Der eine hat mehr oder weniger seine Klasse vorgestellt, was er für eine Art von Soldat ist. Das fand ich auch ganz süß.
Was, echt? Ich erinnere mich gar nicht mehr.
So, hey, ich bin eine neue Einheit. Ich bin ein Warrior Priest. Na, einer von den ersten Verbündeten, die man da bekommt, ist ein
Warrior
Priest. Ja, pass auf, nee. Und aber dieser Warrior Priest hat noch einen Bruder, der ist einfach nur ein Mönch. Den bekommt man gleich mit dazu, der hat aber keinen Namen. Den habe ich übrigens ganz schnell in seinen Tod geschickt, aus Versehen. Und dieser Warrior Priest, ich habe vergessen, wie er heißt, sagt dann sowas wie von wegen, hey, hier, das, mein Bruder, der kann auch noch mitmachen, der kann heilen. Genauso wie ich, aber ich kann auch noch was im Kampf, da taugt der nämlich gar nichts. Und dachte ich so, ach nett, habt ihr direkt mal eure Warrior Priests hier ein bisschen vorgestellt.
Hä, nein, du hast es völlig durcheinander gebracht.
Was?
Ja, Mann. Das ist aber auch ein bisschen verwirrend, muss man sagen. Und das ist
vielleicht
mein Grund.
Vielleicht hat es dich verwirrt,
hä? Nein, ich erkläre dir gleich, wie das geht. Aber ich möchte nur hinweisen, es gibt Gründe dafür, dass du das falsch verstehst. Und das ist mein grundsätzliches Problem mit den meisten Kampagnen Age of Empires 2, dass manchmal nicht so ganz klar ist, wer da eigentlich gerade redet. Wenn dann die Figuren alle die gleiche Farbe haben und dann haben sie irgendeinen Namen, mit dem du noch nichts anfangen kannst, weil du hörst den zum ersten Mal oder vielleicht zum zweiten Mal, weil du das erste Mal in dem Mission Briefing gehört hast und kein Gesicht oder so vor Augen hattest. Und dann sehen die Figuren sich auch noch ein bisschen ähnlich und schon hast du keine Ahnung, wer da eigentlich mit wem redet. Und das ist mir nicht nur einmal passiert. Dieses Mal, dadurch, dass ich das ungefähr dreimal den Anfang gespielt habe, weil ich ja die Einspieler hier immer aufzeichne und im Vorfeld natürlich nicht weiß, wann einer kommt, also dann gleich nochmal neu anfangen muss, bin ich mir relativ sicher, dass es dieser Mönch, den du da kanntest, ne, also der hat keinen Namen und das ist auch nicht der Bruder von dem. Es geht ja ganz anders los. Es geht ja damit los, dass die Tamar, also die Heldin dieser Kampagne, die wir jetzt in dieser ersten Mission spielen, die kommt da ja mehr oder weniger in so ein kleines armenisches Dorf angeritten.
Ja.
Da können wir jetzt auch gerade mal kurz reinhören.
Ah, süßes Armenien. Es ist eine Erleichterung, einen Fuß dorthin zu setzen, wo ich mich erwünscht fühle.
Armenien ist in der Tat ein angenehmer Ort. Das merkt man an diesen heruntergekommenen Gebäuden. Lasst uns ausreiten und meinen Bruder Sakade aufsuchen, um diesen dunklen Zeiten endlich ein Ende zu bereiten.
Jawohl, und der, den wir jetzt da gerade gehört haben, der junge Mann, das ist einer der zwei Brüder. Und sein Bruder ist der Sakare und das ist der Warrior Priest. Das heißt, einer der zwei Geschwister ist der berittene Typ da, der sie jetzt empfangen hat mit seinen 8 Schwertkämpfern, warum auch immer der hier hat. Und der andere ist dann bei dem Kloster, zu dem wir jetzt mit ihm gemeinsam gehen werden. Und dort ist dann der Warrior Priest, Sakare. Das ist die dritte Heldeneinheit dieser Mission. Und jedes Mal im Laufe dieser Mission, wenn du eine solche, wie heißt das Ding, Wehrkloster? Nee, Wehrkirche?
Fortified Church, keine Ahnung, ich hab's nur auf Englisch.
Ach, du hast auf Englisch gespielt.
Befestigtes Kloster bezeichnet?
Warte, ich hab's hier in meinen Unterlagen. Also der offizielle deutsche Name ist Wehrkirchen. Ne? Und jedes Mal, wenn du so eine Wehrkirche kriegst, von denen wirst du ja jetzt gleich einige bekommen, kriegst du einen gratis Mönch dazu. Und deswegen hast du da diesen auch Mönch bekommen. Aber der ist mit denen nicht verwandt oder befreundet oder so. Das ist ein ganz normaler Mönch. Und der Warrior Priest ist derjenige, der nicht so gut kämpfen kann. Weil der andere, der Berittene ist, der gut kämpfen kann. Dafür kann der aber heilen.
Ich dachte, der normale Warrior Priest wird da reden. Das wäre halt auch witzig gewesen, weil die Einheit neu ist. Und ich dachte, die wollen die jetzt so ein bisschen vorstellen damit.
Ja, so war es ja auch. Sie haben sie ja vorgestellt. Ne? Aber halt ein bisschen anders. Der Bruder, wenn wir da ankommen und mit dem reden, Der sagt ja auch noch was, nämlich das hier.
Meine Hochzeit war für heute geplant. Ich kann nur vermuten, dass es sich um eine dringende Angelegenheit handelt.
Die Asnauri haben die Kontrolle über Georgien übernommen und meinem undankbaren Ehemann die Macht übertragen. Ihr beide seid die einzigen Menschen, die mir helfen können, das zurückzufordern, was mir rechtmäßig zusteht.
Schaut euch um. Unsere Kirchen sind nicht ohne Grund befestigt. Wenn ihr sie repariert, können eure Bauern zum Schutz darin einquartiert werden.
Und damit ist klar, was wir tun sollen. Also diese Asnauri, das ist wieder eine dieser gegnerischen Fraktionen und die haben in der unmittelbaren, gar nicht unmittelbaren Umgebung, so ziemlich im Westen mehrere georgische Städte eingenommen und kontrollieren die. Die sollen wir befreien. Und das andere ist, dass uns dieser Sakare, wie auch immer der heißt, also der Warrior Priest Bruder, uns drum bittet, die im Umland befindlichen 4 Wehrkirchen zu reparieren. Die werden allerdings von einer weiteren Fraktion belagert. Und das sind Briganten. Briganten sind ja so etwas wie Straßenräuber oder Freiheitskämpfer. Musste ich nachschlagen. Ich hatte ehrlicherweise nicht genau eine Ahnung davon, was Briganten sind. Und das sind einfach Leute, die in Armenien hier beheimatet sind. Das sind armenische Freiheitskämpfer. Und die haben hier diese Wehrkirchen belagert. Und wenn wir die da töten und umbringen und dann diese Wehrkirchen reparieren, dann wird das zu unserer Wehrkirche. Das ist so eine zentrale Spielmechanik innerhalb dieser Kampagnen.
Die ist ja darin begründet, dass ja die Georgier diese Zivilisation sind, die nur halb so viel Ressourcen verbraucht, um Dinge zu reparieren.
Oh mein Gott, das war mir überhaupt nicht klar. Stimmt, das ergibt total viel Sinn.
Aha. Aber jetzt sind wir hier die Gastarbeiter, die Georgischen, die Armenien wieder aufbauen, weil wir das so gut können.
Ja, krass, aber du hast voll recht. Das ist natürlich der Hintergrund.
Ja.
Das ist ja ganz nett gemacht. Du hast ja immer, wenn du so eine Mission spielst, am Anfang kriegst du ein Missionsziel mitgeteilt. Hier ist das Missionsziel. Wir sollen das Monument von Juri, also diesem russischen Prinzen da, unserem Ex-Mann, erobern, damit wir halt wieder zur Königin Georgiens werden können oder zumindest mal unseren Anspruch bekräftigen können. Und dann gibt's dann Hinweise. Die Hinweise für diese Mission lauten, wir haben maximal 100 Pop. Wir müssen diese Städte befreien von diesen Asnauri, was wir ja schon gesagt haben. Wir können nicht weiter als die Ritterzeit kommen. Und noch so ein paar andere Hinweise. Und das fand ich ganz nett, weil da in diesen Hinweisen dann auch die Sith-Boni ein wenig erwähnt werden. Unter anderem auch, dass man gut reparieren kann.
Mhm.
Aber dass ich da diesen Zusammenhang dazu mache, dass die da wollen, dass wir die Sachen reparieren, ne, das ist mir dann nicht mehr gelungen.
Ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, um das zu verstehen. Ich habe nämlich, ich als kampagnenunerfahrener Mensch, diese ganzen Extra-Hinweise und so erstmal überhaupt nicht gelesen. Und ich wusste aber noch etwas, was mir auch bis vor kurzem nicht klar war, aus anderen Kampagnen, dass man anderen Fraktionen regelmäßig Ressourcen schicken muss, um was zu bekommen. Und war dann schon kurz davor, meinem einen Verbündeten Stein zu schicken, weil ich dachte, der muss das selber reparieren.
Nein.
Oder sowas. Irgendwann habe ich dann mal verstanden, dass ich da ran muss mit meinen Villagern.
Aber sag mal, Wehrkirchen zu reparieren, kostet das Stein?
Nee,
das
aber man kann ja später kosten, noch eine oder? Burg reparieren. Darum ging es mir.
Ja, das ist richtig. Okay. Im Übrigen, ich kann das voll gut verstehen. Ich hasse es, diese Hinweise zu lesen, wenn ich eine Kampagne spiele. Ich tue das normalerweise auch nie. Dabei ist das gar nicht so blöd. Insbesondere, wogegen ich mich sträube, sind diese Speerberichte. Irgendwie sind sie lang und die sind auch so unverständlich, wenn man die Mission noch nicht gespielt hat, weil da einfach jede Fraktion irgendwie benannt wird und ich kann mit denen allen nichts anfangen. Und dann denke ich mir mal, ach komm, das kriegst du schon irgendwie raus. Außerdem bist du doch eh viel besser als die KI, brauchst du ja nicht. Aber für das Kampagnenspiel ist das total sinnvoll, sich diese Sachen anzugucken und auch zu verinnerlichen, weil damit halt teilweise Sachen freigeschaltet werden, wie zum Beispiel eben durch Diplomatie und Handel, wie du das gesagt hast. In diesem Fall jetzt nicht so sehr, aber zumindest kriegt man ja einen Überblick über die Fraktionen, die es so gibt und wo die sich auf der Karte befinden.
Ja, diesmal, das war ganz witzig. Man startet dann ja in der rechten Ecke von dieser Karte und bekommt dann gesagt, was man tun soll, wie du gesagt hast, dieses Monument da einnehmen und dann diese Dörfer befreien und so. Und irgendwann später stellt sich dann raus, man wird auch die ganze Zeit von irgendwelchen anderen Leuten geplündert und so. Und ich dachte mir so, okay, die Georgier haben eine starke Unique Unit. Ich mauere mich jetzt erstmal ein bisschen ein, gehe Castle Age und spiele dann einfach nur noch die, nur um dann zu merken, dass ich gar keine Burg bauen kann.
Ja, genau, das geht nicht. Aber das finde ich cool, das ist ein guter Twist. ich habe das so ähnlich gemacht. Es gibt ja da, also letzten Endes ist es ja so, in dieser Ecke, in der du dann startest, nachdem du ja mit diesem Bruder gesprochen hast, dann kriegst du dein erstes TC mit einer Handvoll Dorfbewohnern und ein, zwei von diesen tollen Eselskarren da. Und dann fängst du halt erstmal an, Ressourcen zu sammeln. Und ich habe den gleichen Gedanken. Es ist sowieso eine bewährte Strategie, finde ich, in Kampagnen zu sagen, ich boom erstmal und danach kann ich mir alles leisten. Üblicherweise boome ich hoch auf die maximale Anzahl an Villagern und dann lösche ich einfach alle und benutze die Ressourcen, um Armee zu bauen oder so. Das ist diesmal gar nicht so anders gelaufen, aber das ist eine Erzählung für gleich. Das Ding ist nur, dass du hier relativ schnell dann erzählt bekommst oder auch von den feindlichen Fraktionen dann eben erzählt bekommst, dass die dich heimsuchen möchten. Und das finde ich ein bisschen komisch, wie das Ganze gemacht wird. Ne? Also du kriegst es einmal durch die Speer gesagt zu Beginn. Im Norden sind die Kumanen. Die Kumanen sind mit dem Juri verbündet und die greifen gerne an, ne, mit einzelnen Einheiten. Der Juri selbst ist, wenn er gereizt wird, auch bereit anzugreifen mit Bojaren und Pikenieren und ein bisschen Kavallerie und sowas und vielleicht sogar Belagerungswaffen. Und dann gibt es noch die Seldschuken, die Türken, die sind so eher im Südwesten beheimatet. Und gerade die Seldschuken sind halt so eine Fraktion, die fand ich überhaupt nicht gelungen in dieser Kampagne. Weil, wie du schon gesagt hast, da meldet sich dieser eine Typ und sagt, haha, ich hab mal wieder Bock anzugreifen.
Es ist erneut Zeit zum Plündern. Begebt euch auf den Weg, meine Reiter.
Ja, es, weiß nicht, vor allem meistens war das nicht mal so stark. Also, ich hatte auch, als der das erste Mal ankam, noch keine Armee gebaut oder so. Ich dachte, ach komm, wie schlimm kann es schon werden? Ich hatte halt so ein bisschen gehousewalled. Dann kam der da mit ungeupgradeten Kev-Archern und sowas und bis der auch nur in die Nähe kam, irgendwie eins meiner Häuser dann kaputt zu machen, hatte ich dann halt Armee gebaut. Also das war irgendwie zu vernachlässigen. Ich habe das immer komplett ignoriert und einfach mein Ding gemacht. Und meistens haben meine Einheiten, die sowieso gerade über die Map gelaufen sind, das so nebenbei beseitigt.
Das war nämlich bei mir so ein bisschen anders. Der Juri droht uns ja, ne? Also gerade am Anfang des Spiels, wenn wir anfangen, unsere Wirtschaft aufzubauen, dann meldet sich ja relativ schnell der Juri und droht uns.
Ja.
Kurz darauf sagen dann aber diese mit uns verbündeten Brüder, dass ziemlich sicher bald die Seldschuken kommen, weil die gerne plündern. Als sie das gesagt haben, dann fügen sie noch sowas, dann streiten die sich so, ne, untereinander und haben so zwei Vorschläge, wie quasi Berater, wie wir jetzt mit dieser Bedrohung der Seldschuken, der Türken, umgehen können. Und der eine sagt dann, hey,
wir müssen zur Vorbereitung auf diesen gefürchteten Moment Verteidigungsanlagen aufbauen.
Wir können ja defensive Gebäude bauen und uns verteidigen. Und der andere sagt,
natürlich könnten wir auch gegen sie kämpfen, wie Männer.
Und was hast du gemacht? Warst du ein Mann?
Ja, ich habe, also wie gesagt, ich habe eigentlich mich erstmal da so ein bisschen eingemauert, bis ich dann Ritter bauen konnte und hatte dann auch direkt die Eco, um die aus 3-4 Stellen zu bauen. Und ab dem Moment war diese Mission für mich einfach nur noch irgendwohin Ritter spammen und dann eins nach dem anderen platt machen. Es war weder besonders spannend dadurch, noch besonders schwer. Ich habe halt wirklich einfach immer nur meine Stelle gepackt und den Sammelpunkt irgendwo anders hingesetzt. Und das war, wie ich diese Mission gespielt habe. Und man erobert dann ja zwischendurch diese Fortified Churches und nachher dann noch ein paar Dörfer und so. Und dann hat das bei mir ganz gut immer gepasst. Immer dann, wenn ich meine Ressourcen daheim aufgebraucht hatte oder in dem vorigen Ort, konnte ich eins weiterziehen mit den Mulecards und dann die neuen Ressourcen abbauen. Weil ich sag mal, also sparsam war das nicht, wie ich das gespielt habe, aber es war sehr effizient.
Also als der geschrien hat, ne, wir können ihn auch einfach angreifen wie Männer, da habe ich gemacht, nö, jetzt erst recht nicht. Ich hab dann, du startest ja mit irgendwie ein, zwei Wills, die direkt schon Stein sammeln.
Ja.
Und als dieser Moment kam, hatte ich schon genug Stein, um mich tatsächlich einzumauern. Ne, so schön in die Ecke. Nicht besonders sinnvoll, weil so viele Ressourcen waren da gar nicht drin, aber genug fürs Erste. Und dann habe ich mich da eingemauert und als die ersten Türken da ankamen mit ihrem Trupp aus Lightcav und Cav-Archern, war ich schon zugemauert und ich kam gerade in die Ritterzeit und habe Mönche gebaut. Und ich hatte ja sowieso schon ein oder zwei Mönche, dadurch, dass ich den ersten, ja, dieser Name, das wird eine Weile dauern, bis ich mir das merken kann, diese erste Wehrkirche eingenommen hatte im Süden. Da kriegst du ja automatisch wieder einen kostenlosen Mönch. Ja. Und mit denen habe ich auch hinter meinen Mauern angefangen, die Einheiten zu konvertieren. Bis dann irgendwann einer meiner Dorfbewohner der Meinung war, er muss jetzt overchoppen und da sind die alle reingerannt. Und ich hatte ein Problem. Ich habe nämlich noch 0 Einheiten gebaut. Und alle Einheiten, die ich hatte, also die acht Men-at-Arms und die drei Helden, die ich habe, die unfassbar stark waren, die waren irgendwo in der Pampa und wollten gerade die zweite Wehrkirche einnehmen. Und dann hatte ich erstmal Lightcap und Kevache in meiner Base und musste die erstmal versuchen auszuwallen und dann unter meinem TC sterben lassen. Das war ein bisschen unangenehm.
Ich hatte in dieser ganzen Mission ein sehr komisches Gefühl von meiner Wirtschaft, weil man hat ja ein Pop-Limit von 100 insgesamt.
Ja.
Und ich hatte die ganze Zeit dann so zwischen 50 und 60 Villagern. Und ich konnte damit aber permanent aus vier Stellen Knights spammen, halt so sehr, dass ich ständig Pop-Capped war. Das hat mich sehr gewundert, dass das funktioniert hat. Weil, also ich war dadurch halt super schnell an einem Punkt, an dem ich in meiner Wirtschaft generell nicht mehr viel machen musste, außer meine Sammelpunkte umsetzen und ja, mit den Mule-Cards weiterzuziehen.
Ich habe mir die Mühe gar nicht gemacht, mit den Mule-Cards weiterzuziehen. Es gab so in den Outskirts vor Orten meiner Startsiedlung gab es so mehrere Deer-Patches. Da habe ich mir noch die Mühe gemacht, meine Wills dorthin zu bringen mit dem Mule-Card. Und da war dann sehr schnell schon der Punkt erreicht, an dem ich gedacht habe, ich muss eigentlich gar nichts tun. Weil was ja passiert ist, wenn du eine dieser Wehrkirchen einnimmst, ist, dass du als Belohnung dafür, dass du die repariert hast, also nachdem du die Gegner besiegt hast und dann komplett vollständig reparierst. Jedes Mal, wenn du das machst, kriegst du da ja einen Mönch plus eine Handvoll Dorfbewohner und ein Mule-Card.
Ja.
Du hast dich gefühlt wie Bengali auf Steroids, weil du halt ständig diese, oder insgesamt viermal halt, sowas wie 10 Dorfbewohner oder so bekommen hast. Und dann habe ich die Ineffizienten einfach in meiner Base gelöscht, weil ich wusste, ich krieg gleich wieder 8 Stück. So habe ich das gemacht. Aber ich habe mir wirklich nicht die Mühe gemacht, da weiterzuziehen.
Ja, das Ding ist, ich war halt sehr schnell an diesem Punkt, wo ich nur noch gespammt habe. Da waren noch so viele Ressourcen in meiner Base. Ich habe immer die eroberten Villager einfach deleted. Und dann bin ich halt nachher weitergezogen.
Ah, ja oder so, stimmt. Na gut.
Weil es war noch so viel bei mir daheim. Und das sind ja letztlich, auch wenn die da unter ihrer Fortified Church arbeiten, vorne die sichereren Ressourcen. Dann habe ich halt einfach erstmal die behalten.
Du hast ja mehrere Möglichkeiten, wie du jetzt vorgehst. Wir haben ja im Norden die Kumanen und du kriegst auch irgendwann im Laufe der Mission, ich habe ehrlicherweise gar nicht richtig mitbekommen, wann, die Nebenmission, dass du den Kumanenhäuptling, der da wirklich hinter Belagerungsbollwerken und einigem Armee sich versteckt, dass du den töten oder bekehren sollst. Das ist eine der Nebenmissionen. Die andere ist natürlich, diese Seldschuken, diese türkischen Angriffe abzuwehren oder die Türken sogar zu vernichten. Und das dritte ist, dass du ja diese Asnauri, also diese Belagerer georgischer Städte, dass du diese Städte befreist und wieder zu georgischen Städten machst oder zumindest in deine, unter deine Verwaltung bringst. Und das hat ja dann auch den Vorteil, dass du die ganzen Gebäude aus dieser Stadt erhältst. Wie bist denn du vorgegangen? In welche Reihenfolge hast du das gemacht?
Ja, das mit den Gebäuden, dass man die bekommt, ist mir leider zu spät klar geworden, weil ich dachte, über die längste Zeit diese Orte zu erobern, hätte den einzigen Vorteil, dass ich schon wieder noch mehr Eco bekomme, die ich gar nicht will, und neue Ressourcenzugänge. Deswegen habe ich das relativ lang ignoriert. Und wie gesagt, ich habe immer meine Knights überall hingespammt. Und sobald dann gesagt wurde, hey, da oben sind Kumanen, dann ging da mein Sammelpunkt hin. Und dann habe ich denen halt einfach mit Rittern alles abgerissen. Ich war sehr genervt in der meisten Zeiten dieser Mission davon, dass ich A, keine Burg bauen konnte. Die habe ich dann zufällig auf dem Weg zu den Kumanen entdeckt, dass da so eine halb kaputte steht, die man auch reparieren kann. Dann habe ich die noch mitgenommen.
Und dabei noch war die nicht mal auf dem Weg.
Doch, ich war.
Wahrscheinlich warst du schon bei den Türken.
Ich kam von woanders. Ja, noch schlimmer war halt, dass man keinen Siege Workshop bauen konnte. Und das habe ich sehr, sehr spät erst gemerkt, dass es eins dieser Orte gibt, wo man dann Siege Workshops, gleich mehrere, erobert. Und das hat dann ja den Rest für mich noch sehr beschleunigt. Aber das kam mir etwas spät. Das war mir nicht so klar, dass man auch Gebäude kriegt.
Mir ging's ähnlich und doch ganz anders. Ich habe tatsächlich die Burg extrem früh im Spiel eingenommen und habe mich da kaputt gemicrot. Weil es ist ja so, du hast westlich von deinem Dorf ja diese Wehrkirchen, die du holen sollst und von diesen Briganten da eroberst. Und diese Briganten haben aber auch diese eine Burg, die wirklich mehr oder weniger in der Mitte der Karte ist, eingenommen. Und wenn du die reparierst, kriegst du die Burg.
Ja.
Und das sagt einem auch einer der Brüder, der sagt, hey, wenn du die Burg eroberst und reparierst, dann kriegst du die, dann gehört die dir. Und ich so, hehehe, ich spiele die Georgier wegen dem Monaspas, wegen der Unique Unit. Natürlich will ich diese verfluchte Burg. Und hab da mit meinen 8-Minute-Arms und meinen 3 Heldeneinheiten diese Burg versucht zu stürmen. Und das direkt zu Spielbeginn, mehr oder weniger, nachdem ich die erste Wehrkirche gemacht habe. Das ist auch, wo meine Einheiten waren, während dann die ersten Seldschuken kamen und leider dann Eingang in meine fully-walled Base gefunden haben, weil der eine Villager sich gedacht hat, er muss diesen Baum fällen. Und da war ich halt beschäftigt. Meine 8-Minute-Arms sind ziemlich schnell gestorben, weil diese Briganten, das sind Armenier und die haben halt diese Composite Bowmans. Ne? Fernkämpfer gegen Man-at-Arms sind ziemlich stark, die waren super schnell. Und meine 3 Heldeneinheiten sind schon stark, aber nicht stark genug für diese beächtliche Armee von denen. Also musste ich mich auch zurückziehen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich die da kaputt gemicrot hatte. Und dennoch habe ich dann sehr schnell meine Villager hingeschickt, die Burg repariert und ab da vor allen Dingen Monaspa gebaut und nicht so sehr Knights.
Ja, dazu war ich zu faul, weil ich dafür andere Gebäude auswählen musste. Und dann hätte ich noch einen Sammelpunkt mehr setzen müssen, dann eben von der Burg.
Aha.
Deswegen bin ich in der Mission bei Rittern geblieben. Übrigens meine Heldeneinheiten, da zeigt sich halt auch, wie ich diese Mission gespielt habe. Die sind mir bei der erstbesten Gelegenheit draufgegangen und ich bin sehr froh darum, dass es in den neuen Kampagnen nicht direkt Game Over bedeutet wie in den alten, sondern dass sie dann halt verletzt werden und sich irgendwie erholen nach einer Weile, weil ich habe echt keinen Nerv, mich um die zu kümmern. Die habe ich halt irgendwann mal mit einer Rittergruppe wo reingeschickt und auf einmal sagt einer von denen, oh, das Schmerzen, ich sterbe. Und ich so, au Mist, hoffentlich ist jetzt hier gleich nicht Game Over Screen, aber ich hatte Glück.
Nö, die sagen dann so,
sorgt euch nicht. Mir geht es gut. Lasst mich nur für einen Augenblick hinlegen. Oder zwei.
Mir sind sie auch gestorben. Nicht am Anfang, weil ich da ja sehr krass aufgepasst habe. Aber sobald ich meinen ersten Monaspas auf dem Feld habe, hatte ich halt meine berittenen Heldeneinheiten als Teil der großen Armeegruppe gehabt. Und ich habe die ja ich habe wirklich meine Armee null gemicrot. Ich habe die einfach irgendwo reingeschickt. Weil so cool die Map auch war, wie fand ich jedenfalls von ihrem Aufbau. Und das ist so unterschiedliche Fraktionen, als es gibt, die waren halt allesamt super schwach und in sehr geringer Zahl und hatten kaum Möglichkeit, sich zu verteidigen gegen eine richtige Armee. Es gab wirklich keinen Incentive für mich, auch nur im Ansatz, meine Armee zu micronen.
Ja, das fand ich sehr schade. Später dann, als ich so das Gröbste aufgeräumt hatte und das dann, ich stand dann mehr oder weniger zufällig, in der Stelle, wo es dann zu der Basis vom Yuri geht, beziehungsweise von seinem Monument. Passenderweise ist auch kurz davor dieses Dorf, wo es die Siege-Workshops gibt. Und da war das erste Mal, wo ich dann so mit meiner Knight-All-In-Strategie an eine Grenze gestoßen bin, weil der halt auch Pikes dazu gebaut hat. Und aha, ich kam da voran, aber es war sehr, sehr langsam. Und dann habe ich halt aus den Siege-Workshops, die ich frisch erobert hatte, noch ein paar Skorpione gebaut und dann war auch der sehr schnell gebrochen.
Ah, dafür war ich zu faul. Aber ehrlicherweise, ich hatte irgendwann 80 Monaspa und die haben die Pikes völlig zerstört. Ne, ja, mit ihren 12+6 Angriff, die ich da hatte. Überhaupt, der Yuri war für mich derjenige, der absolut gar keinen Stellenwert hatte. Die Seldschuken waren ein bisschen nervig und irgendwann, als ich dann die Kumanen konvertiert hatte, bin ich auch tatsächlich da hingegangen, um denen mal ihren Towncenter kaputt zu machen, damit die aufgeben und aufhören zu raiden. Weil ich hatte irgendwann 12 Dorfbewohner und die wollte ich jetzt nicht unbedingt, dass sie sterben. Und ich habe auch keine Lust gehabt, meine Einheiten irgendwie nochmal zurückzuschicken, um die zu verteidigen oder mich zu wallen. Da war dann doch der naheliegende Weg, ein Mann zu sein und diese Seldschuken einfach zu vernichten. Aber der Yuri, also ich weiß ja nicht, was der das ganze Spiel über gemacht hat, aber ich habe den so gut wie nicht gesehen. Beziehungsweise stimmt nicht. Ich weiß, was er gemacht hat an einer Stelle. Das ist eine lustige Geschichte. Ich bin, als ich zu den Kumanen gegangen bin, um den Häuptling zu bekehren, mit meinen 10 Mönchen, die ich hatte, mit vollen Upgrades natürlich, nach oben gegangen und dachte, hey, dieser Kumanenhäuptling, der ist ja geschützt durch ein bisschen Armee und davor ihm stand eine Burg, nicht wahr? Und ich hatte noch überlegt,
Hat diese Burg bei dir auch nicht geschossen einfach? Da standen ja noch 2 Türme nebendran. Die haben geschossen, die Burg selber nicht.
Ach, siehst du, ich habe darauf nicht geachtet, weil ich da vielleicht schon 60 Monaspa hatte. Jedenfalls, ich dachte, ich gehe da jetzt mit ein paar Villagern vor und baue da einen Siege-Workshop hin. stellt sich raus, ich kann keinen Seed-Workshop bauen.
Yep.
Was, ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht, shit, ich habe den Kumanen schon nahezu ihre gesamte Base mit meinem Monaspa kaputt gemacht. Es stand aber noch ganz rechts am Kartenrand.
Oha.
Hatten die noch eine Belagerungswerkstatt. Und ich hatte ja schon Redemption erforscht, weil ich einfach alle Upgrades auf dem Menschen hatte und habe diese Belagerungswerkstatt konvertiert und angefangen, aus denen dann diese Sturmböcke zu bauen. Weil nachdem du die Kumanen konvertierst, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich den besiegt hätte, aber wenn man den konvertiert, kriegt man ja sozusagen das Upgrade auf den Rambock, dass man Sturmbock erforscht hat.
Ich weiß nicht, ob das im Skirmish auch so wäre. Ich glaube, das hängt in dieser, an dieser Kampagne.
Was meinst du?
Dass man die dieses Imp-Upgrade schon auf den Rammen drauf hat, wenn man die Seed-Workshops bekommt.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja, klar, natürlich. Das war ein Trigger. Dadurch, ja, genau. Dass ich den Häuptling konvertiert hatte. Ja, ja. Das schon. Aber dann hatte ich diesen Siege-Workshop da ganz rechts am Rand. Und ich habe auch angefangen, dort Sturmböcke zu bauen, weil mein nächstes Ziel war ja nun, erst schnell den Türken aus dem Spiel zu nehmen und danach diese Aznauri-Städte zu befreien. Und das läuft ja so, dass du da hingehst und alle tötest und da gibt's immer so einen Turm, den du noch besiegen musst. Und dieser Turm stand aber, zumindest in der Stadt, wo ich hingeguckt hatte, glaube ich, direkt neben so einer Wehrkirche, die ich mit einer Burg verwechselt hatte. Und ich habe gedacht, ich muss diese Burg töten. Und dafür brauche ich Siege. Also habe ich angefangen, aus dem einzigen Siege-Workshop, den ich habe, am anderen Ende der Welt Sturmböcke zu bauen. Und das hatte den interessanten Nebeneffekt, dass der Yuri, also der Prinz, ne, der für mich nie in Erscheinung getreten ist, seine Armee, wenn er mal welche hatte, die aus Bojaren und sowas bestand, immer, ich weiß nicht warum, aber der wollte nur diesen Siege-Workshop zerstören.
Okay, ja, war eine große Bedrohung.
Ja, ich weiß nicht, was da los war. Der hat seine Armee schnurstracks dorthin geschickt. Irgendwann habe ich das nämlich mal gesehen, als ich nämlich angefangen hatte, den Yuri mir langsam vorzuknüpfen, nachdem ich diese Städte befreit hatte und dann dort aus den Siege-Workshops meine 15 Sturmböcke gebaut habe, dass der sozusagen an mir vorbeireitet. Ich habe da meine 80 Monaspa und meine 10 Sturmböcke und der reitet einfach dran vorbei und will dann im Osten diese verfluchte Belagerungswerkstatt zerstören. Ich hab's nicht verstanden.
Ah, ja, in dieser Situation war ich nie, weil ich hatte halt meinen Sammelpunkt dann direkt vor seiner Basis da und da ging es dann nicht weg. Wir haben sehr lange da direkt von dran gekämpft, wegen der nervigen Pikes eben, aber ich habe den nie auch nur in der Nähe von meiner Basis gesehen.
Nee, in meiner Basis habe ich ihn auch nicht gesehen, beziehungsweise stimmt nicht mal. Nachdem er den Siege-Workshop zerstört hatte im Osten, am Kartenrand, ist er ja nach Süden gegangen, Richtung meiner Base. Was war halt egal, weil ich bis zu dem Zeitpunkt wirklich vielleicht noch 10 Villager hatte und der Rest war Army. Und davon waren 15 Sturmböcke. Und die sind dann langsam, aber sicher, durch diese Felderwirtschaft da und diese Städtchen vom Yuri gerollt bis hin zu diesem Monument. Und als ich dann da war und das Monument eingenommen hatte, dann war ich etwas enttäuscht. Denn alles, was man dann gehört hat, war das hier.
Yuri. Es ist höchste Zeit, dass wir uns offen aussprechen.
Und ich so, was? Hallo? Ich habe hier 80 berittene Elite-Truppen. Ich habe hier 15 Sturmböcke. Ich will den Typen umbringen, diesen verfluchten Belagerer. Yuri, wir müssen reden. Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, ich weiß auch nicht. Für Reden ist es ja gewissermaßen schon zu spät. Also klingt ja, als hätte sie ihm jetzt was beweisen müssen, damit sie überhaupt mal reden können.
Oh, das war sehr irritierend.
Ja, weil vor allem, wir erfahren ja auch in diesem Einspieler nach der Kampagne schon direkt, dass sie eigentlich gar nicht mehr vorhat, mit dem zu reden, sondern sie hat ja schon einen Plan, dass sie jemand anderen auf den Thron bringen will.
Yuri wurde nach der Ermordung seines Vaters von den Kumanen aufgezogen. Er war ein geschickter Kämpfer und scharfsinniger Menschenkenner. Bald erlangte er den Respekt der Massen. Die einzige Person, die Yuri vehement missbilligte, war Tamar selbst, deren dysfunktionale Ehe sie in ständiges Elend versetzte. Als endlich die Gelegenheit kam, bestand sie auf eine Scheidung. Es war ein beispielloser Schachzug einer ohnehin beispiellosen Königin, aber dieses Mal konnte sie sich durchsetzen und sie wusste genau, wer Yuri ersetzen sollte. Schon in jungen Jahren hatte Tamar ein Auge auf David Zoslan geworfen, einen alanischen Prinzen, der ihren Palast besuchte, seit ihre Tante ihn umsorgte. Mein Vater, der groß und stattlich wie eine Festung war, war der Schwarm jedes Mädchens in Georgien. Am wichtigsten war aber, dass er Tamar so respektierte, wie Juri es nie getan hatte. Er unterwarf sich lieber ihren Befehlen, statt eigene zu erteilen. Nach so vielen Rückschlägen konnte die junge Königin, deren ehemaliger Gatte sein Dasein im Exil in Konstantinopel fristete, endlich auf eine Zukunft hoffen, in der sie die Führung hatte.
Ja, also der Typ kommt ins Exil und es fängt eine neue Generation an. Der Frieden in Georgien ist wiederhergestellt. Ich fand, dass das Ende der Mission stellvertretend war für den gesamten Spannungsgrad. Also ich fand die Mission in keinster Weise spannend. Und sie war am Anfang vielversprechend. Es gab diese verschiedenen Fraktionen, es wurden Raids angekündigt. Ich hatte den Eindruck, ich kann das auf unterschiedliche Arten und Weisen lösen. Auch den Kuman-Häuptling zu bekehren, hat mir rein gar nichts gebracht. Also jedenfalls nichts, was ich erkannt habe. Hast du ihn eigentlich getötet oder bekehrt?
Getötet, ich wusste nicht, dass Bekehren eine Option ist.
Es stand da.
Ja, du, da war ich schon im Sätze-Sammelpunkt. Knights machen den Rest-Modus.
Ja, vielleicht habe ich es auch übersehen, aber ich hatte dann diesen Kuman-Häuptling und der ist irgendwann bestimmt gestorben, aber ich habe nichts davon mitbekommen. Irgendwie erschien mir alles viel zu wenig effektvoll.
Ja, und auch weil du gesagt hast, wegen Capped Ram, ich konnte auch Capped Ram bauen aus dem Seed-Workshop, den ich erobert hatte, und obwohl ich den einfach umgebracht habe.
Ja, siehst du, da macht nicht mal das einen Unterschied. Ob du den jetzt ich dachte, vielleicht kriege ich das Upgrade, weil ich ihn bekehrt habe, statt ihn umzubringen. Aber dann wohl nicht. Muss einfach nur diese Kuman-Fraktion lösen, egal ob durch Tod oder durch Bekehrung.
Ja, oder halt auch nicht, ne? Man könnte sie ja auch einfach ignorieren und die Mission auch so gewinnen.
Ja, das stimmt. Aber dann kriegst du kein Capram.
Ja.
Also ja, du hast recht. Also zumindest ist das der Unterschied. Aber das finde ich verhältnismäßig schwach. Dafür, dass die ja irgendwie mit dem Juri anbändeln und dafür, dass die da so im Norden versteckt sind. Ich fand, es hat auch Spaß gemacht, sich dort in den Norden zu den Kuman durchzukämpfen, weil es landschaftlich ganz schön aussah. Aber ich war also sehr enttäuscht davon, dass ich eigentlich auch hätte straight zu Juri rennen können, ohne dass mir irgendeine der Fraktionen wirklich was Ernsthaftes hätte entgegensetzen können, weil die schlichtweg nicht das Militär und die Wirtschaft dazu hatten. Ab und zu schicken sie mal einen kleinen Trupp und das war's.
Ja, ich war generell von dem ganzen Missionsaufbau etwas enttäuscht, weil der halt irgendwie, also ich habe jetzt nicht so viele Age of Empires 2 Kampagnen gespielt, aber er entspricht halt so dem, was man ständig hat. Erober hier ein kleines Dorf, da gibt's dann neue Ressourcen und ein paar Villager. Hier musst du mal noch mit dem Gegner fertig werden, weil der dir sonst auf die Nerven geht. Du kannst, wenn du möchtest, aber auch direkt zum Ziel durch. Dann ist es halt vielleicht ein bisschen schwerer, das zu erreichen. Aber es war irgendwie nichts Neues hierbei. Ich sage ja sonst schon öfter, die Kampagnen sind irgendwie immer so, ja, zerstöre so und so viel Castles, erober so und so viel Dörfer und sowas. Und genau dieses Schema hatten wir hier halt auch wieder. Und jetzt habe ich halt leider die Jadwiga-Kampagne schon gespielt, denn wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja gut, was soll man auch sonst viel machen? Aber die Kampagne hat halt gezeigt, es geht eben doch, sind noch sehr viele andere Sachen denkbar. Deswegen fand ich die Mission im Vergleich ziemlich enttäuschend.
Ich glaube, im Detail sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube, wenn du keine der optionalen Sachen machst, dann ist es schon ein bisschen anstrengend, weil wenn du weder die Unique Unit hast, also nicht die Burg einnimmst, noch die Kuman zerstört hast, damit du Capped Ram hast, ist dieser Push zumindest ein bisschen anstrengender,
ja.
Weil du halt, genau. Und ich meine, Kampagnen spielt man ja ein bisschen anders. Also ich habe mir auch echt Zeit gelassen und habe mir sozusagen einen nach dem anderen vorgeknöpft. Und das hat schon Spaß gemacht. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass ich so Stück für Stück das Land zurückgewinne und mich wieder nach Georgien vorkämpfe mit meinen armenischen Verbündeten. Aber ich hatte leider nicht das Gefühl, dass die mir einen echten Widerstand leisten können. Oder anders ausgedrückt, ich hätte es in beliebiger Reihenfolge machen können, es wäre immer gleich ausgegangen, weil letzten Endes eine einfache Stonewall, um die ich mich nie wieder kümmern musste, bis auf einmal, als ich einen Overjob hatte, alle Aggression des Gegners halt aufgehalten hatte. Und da, ja, das war ein bisschen schwach.
So. Ich hatte dir, bevor du die Mission gespielt hast, schon gesagt, ich habe mir meine Stats vom Ende aufgeschrieben, zumindest ein paar grobe Sachen. Wie viele Einheiten hast du getötet? Wie viel hast du verloren?
Warte, ich habe mir einen Screenshot gemacht. Ich teile ihn sogar mit dir, einfach nur, damit du es auch siehst, mein glorreiches Spiel. Ich sage das mal unter Vorbehalt, ob ich das wirklich mache oder nicht, aber es kann sein, für die Leute, die unter euch tatsächlich einen Podcatcher, eine Podcast-App oder sowas nutzen und ihr die Möglichkeit habt, euch Kapitelbilder anzugucken. Vielleicht werde ich an dieser Stelle unsere Kapitelbilder einfügen. Nicht garantiert, ihr werdet es ja dann sehen.
Und für alle Leute, die das noch nicht tun, an der Stelle die Empfehlung, macht es, Podcast hören ist besser, wenn man eine extra App dafür hat.
Ey, tausendmal besser, ne? Aber erstaunlich viele Leute hören uns ja ganz komisch. Naja, egal. Hier ist jedenfalls das Bild. Und für alle, die das Bild nicht vor sich sehen, ich habe 575 Einheiten getötet und 170 verloren. Und 31 bekehrt übrigens. Und mein größtes Heer war 91 von 100 Pop.
Da zeigt sich die unterschiedliche Herangehensweise, die wir hatten. Du hast mehr als eine halbe Stunde länger gespielt als ich. Und ich habe 300 Einheiten mehr getötet und dreimal so viele verloren. Ich habe 838 Einheiten getötet und 463 verloren.
838 Einheiten? Ich habe die Türken komplett vernichtet.
Ich habe alles aufgeräumt.
Ich habe die Briganten auf die letzte Person getötet, weil die defeated waren. Und die Kumanen habe ich ja auch vernichtet, bis auf ihre Gebäude sogar. Mhm. Also, und du hast in weniger Zeit, ne? Also ja. Das heißt, sie hatten ja weniger Raubzüge und sowas, die sie machen konnten. Wo waren denn diese 300 Einheiten bitte?
Ne, die bauen ja neue nach. Also, ich war halt relativ lang dann bei dem Juri am Ende nur am Dänemark kämpfen. Ich würde mal so schätzen, dass ich 20 Minuten lang die komplette Map aufgeräumt habe und dann noch so 25 Minuten gegen den Juri vor seiner Basis gekämpft. Und da sind halt Einheiten ohne Ende gestorben.
Ach, wie verrückt. Ja, und ich habe, glaube ich, also ich habe eine Stunde 15 Ingame-Time gebraucht für die Mission. Und ich glaube, der gesamte Teil mit, okay, ich gehe jetzt mal zu Juri und mach dieses Monument da, damit die Mission vorbei ist, waren die letzten 5 Minuten. Ich bin da in einem Strom durchgerannt. Ich habe auch vom Juri nichts gesehen. Aber ich habe auch teilweise warten müssen, bis meine 20 Mönche von den Kumanen dann plötzlich nach unten zu den Türken gegangen sind.
Ja, so Zeit hatte ich halt nicht.
Kann also, ja sein, dass da Siege Workshops sind und ich habe ja noch keine.
Also bei mir war halt durchgängig Action. Es gab halt keine Downtime. Ich glaube, der erklärt wahrscheinlich auch, warum so viele mehr Einheiten da gestorben sind, weil ja auch die KI irgendwie popcapped werden kann. Das war sie bei mir halt nie. Ich habe ja mit allen die ganze Zeit gekämpft, bis sie dann weg waren.
Ja, okay. Ich hab hier noch ein Bild für dich von meiner Schlacht am Ende, damit du siehst, wie glorreich ich da durchgegangen bin.
Ah, ja. Ja, schön.
Das ist da gerade auf dem Weg zum Juri, meine ganze Sturmbäcker im Molaspas. Ach, war das toll. Also da gab es wirklich gar keine Gegenwehr.
Ich habe halt den Fehler gemacht, ich hatte zu wenig Rammen die ganze Zeit. Ich habe halt auch die Rekrutierungsgebäude von dem Juri viel zu lang stehen lassen. Dadurch hat er halt immer weiter was daraus gebaut.
Ah, okay. Sind dir denn die zwei Wasserfälle aufgefallen?
Nicht explizit aufgefallen. Ich meine, Wasserfälle gesehen zu haben, aber ich habe nicht genauer danach geguckt.
Ich habe in Age of Empires noch nie Wasserfälle gesehen und auf dieser Map gab es gleich zwei.
Oh, ich glaube, das fällt einem nur dann auf, wenn man schon mehr Kampagnen gespielt hat.
Was? Nee, das fällt einem auf, wenn man sich langsam über die Map bewegt.
Oder das. Aber für mich war jetzt nicht so, oh, ein Wasserfall, das ist etwas Besonderes. Wasserfälle sind nichts, was ich auf den Multiplayer-Karten erwarten würde. Und deswegen überraschen die mich halt auch im Singleplayer insofern nicht, dass ich halt sowieso nicht weiß, was ich da zu erwarten habe an zusätzlicher Deko.
Ich habe aber auch den Fehler gemacht, dass ich meine Mods angelassen habe und ich hatte diese identischen Pine Trees da, wo alle Bäume gleich aussahen. Ich glaube, ehrlicherweise für die nächste Kampagne stelle ich das aus, damit ich die Originalbäume habe. Wahrscheinlich sehe ich da nichts mehr, aber irgendwie ist es wahrscheinlich auch egal.
Aber du kannst einfach Smaller Trees dann nehmen, dann hast du normale Bäume, aber einen kleinen.
Nee. Ich glaube, ich werde es mir so richtig geben, Felix. Oha. Ich werde so Hardcore-Kampagnen-Spieler für diese Staffel. Und schau mir das mal an, wie es aussieht. Ich werde auch noch mal in diese erste Map reingucken, wie die eigentlich aussah, wenn man normale Bäume hat. Aber ich fand's ja auch, also das fand ich wirklich war das Highlight. Das war die Map an sich. Die war schön. Ne? Im Norden bergig, nach unten mehr so Ebenen, ein bisschen durchdrungen von diesen Flüssen und trotzdem absolut begehbar. Ne? Also ich musste jetzt nie große Umwege oder so laufen.
Ja, also wie gesagt, meine Einheiten sind da kreuz und quer immer rübergelaufen, wo ich sie gerade gebraucht habe. Ich hatte zwischendurch, als ich so ein bisschen Wasser gesehen habe, mal Angst, dass es irgendwie so ein bisschen nervig werden könnte und man ständig unter irgendwelchen Befestigungen durchrennt, wenn man das so macht. Mhm. Aber das hat sich als Irrtum herausgestellt. Es war sehr offen alles.
Ja. Na gut, das war's, glaube ich, Also mehr habe ich jedenfalls nicht zu sagen zu dieser Mission. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Nö, auch nicht.
Gut. Bin ich mal gespannt, was Mission 2 zu bieten hat. Und da hören wir uns dann auch wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.